Er ist Musiker, Schriftsteller und Filmemacher, ja, und er ist Vorarlberger. Reinhold Bilgeri, Chartstürmer der 70er und 80er, gefeierter Filmregisseur und mehrfacher Bestsellerautor. Wie tickt der Vorarlberger Rockprofessor? Dazu und zu vielen anderen Themen ist er jetzt bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Reinhold, über 3 Millionen Platten, rund 25 Top 10 Hits. Ich habe mir das jetzt angeschaut, anlässlich Video Live. Du warst Nummer 1 in Argentinien und Brasilien, im fernen Südamerika, ja, einstmals Anfang der 80er. Und das, obwohl deine Solokarriere mit 30 Jahren eigentlich relativ spät gestartet hat.
Das ist richtig, ja. Bis dorthin war ich sozusagen als Supporting Act unterwegs. Das macht man so, wenn man ein junger Rocker ist. Und da sind wir unterwegs gewesen, haben sehr viel gelernt. Das waren meine Lehrjahre. Da waren wir vor Programmen von Deep Purple oder Whitesnake, der Nachfolgegruppe noch. Und von UFO und Status Quo und die ganzen Giganten damals. Und da hat eines Tages einmal der David Coverdale zu mir gesagt, nach dem Gig, hey, babe, you fucking go back to school now? What you doing there? Und dann habe ich gesagt, ja, pff, wieso? Ich bin Professor gewesen am Gymnasium damals, ja, in Feldkirch. Und es hat mich schon ein bisschen beeinflusst, wenn der Bursche, der immerhin Weltstar war, schon damals, sagt, mach das, du musst das sozusagen ohne Plan B durchziehen. Ich habe mir gedacht, okay. Kurz später haben wir gespielt in der Stadthalle in Wien als Vorprogramm, wieder immer Supporting Act von den Tubes. Das war so eine kalifornische, supergeile Band. Mhm. Und nach diesem Gig steht hinter der Bühne ein gewisser Robert Ponga.
Oh.
Unser, sage ich da, der Falco und,
der Falco
und meine
Macher,
Wenigkeit.
Sozusagen.
Ja, wir sind miteinander dann nach Mannhardsbrunn in sein Haus und haben dort in einem ganz kleinen Studio draußen in Niederösterreich begonnen, Songs zu machen.
Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Some Girls Are Ladies, Missing You, Sayonara Boy. Ich habe mir das alles in Vorbereitung jetzt wieder angehört. Das hat ja alles meine Kindheit und Jugend mitgeprägt. Du warst ganz oben, warst Chartsstürmer. Es waren Hunderte, ich glaube in Summe 3000 Konzerte. Aber man muss schon sagen, das habe ich schon noch in Erinnerung gehabt, da gab es auch Kritiker.
Ist schon möglich, ja. Also Kritiker gibt's immer, aber die muss man schlucken, weil das ist ein Geschäft, wenn man sich sozusagen präsentiert und ab und zu mal wirklich auch an den Rand der eigenen Peripherie geht, was den Geschmack anbelangt, was ich manchmal tun musste aus existenziellen Gründen. Ich habe ein paar Hits geschrieben, die gezielt auf die Hitparade waren.
Geht das wirklich so? Weil da wird immer behauptet, man kann das nicht so konstruieren quasi und Hitbestellung, das geht irgendwie nicht.
Eigentlich geht es nicht, sagt man.
Ja.
Aber ich habe damals in meiner Existenzangst ab und zu einfach müssen. Und das hat fast jedes Mal geklappt. Also irgendwie war das schon eine seltsame Angelegenheit. Und deswegen, wenn das immer wieder einkauft, ich bin ab und zu mit dem Album hin zur Plattenfirma und die haben gesagt, ja, No One Smash, wir brauchen No One Smash. Ich habe gesagt, was wolltest du denn noch? Und dann bin ich eines Tages heimgefahren, ich weiß nicht genau, in Wien, und höre im Radio O Sole Mio. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir mal das. Und mach mit I'm gonna take you home. Und es hat wieder geklappt.
Ja.
Es war wieder ein Top-Ten-Hit und so weiter. Das sind so Dinge gewesen, die mir ab und zu dann vorgeworfen worden sind. Aber es hat auch einen Spaß gemacht. Das habe ich gerne geschluckt.
Wobei, man muss ja sagen, die Balladen sind das eine. Aber du hast ja schon erwähnt, Vorgruppe von Deep Purple. Das ist ja nichts für schwache Nerven. Das sind die bösen Buben damals gewesen. Da gibt's ja auch Fotos bei dir mit Auftritten mit knallengen Hosen. Du hast eine Art Sexsymbol. Manche, nicht du, wie ich gelesen habe, aber andere haben ja die Innereien dieser Hosen sogar noch besonders betont.
Ja, ja, die haben Cola-Flaschen hineingesteckt und so weiter. Na, so weit ist nicht gegangen, aber ich damals, das war, muss ich wirklich sagen, also an der Peripherie meines Geschmacks. Aber ihr wollt provozieren. Hey,
ja.
what the fuck? Was wollt ihr denn? Ich bin ein Rock'n'Roller und ich war das immer. Und ich habe nicht immer auf die Modelinie geschaut oder so, sondern damals habe ich ab und zu mal sogar diese durchbrochenen Leibchen angehabt. Ja. Wie hat das geheißen? Keine Ahnung.
Ja, diese Netzleiberl.
Netzleiberl,
so, Netzleiberl, die kennen ja.
Hilfe.
Netzleiberl. Da gibt es ja auch das überlieferte Gerücht, und ich nehme an, das wird ja wohl auch gestimmt haben, also die Attitüde, Rockstar zu werden, hattest du schon sehr früh. Unter anderem in einem Interview mit dem Wiener habe ich das sehr scherzhaft nachgelesen. Es ging mir vor allem um die Frauen. Der einzige Grund war quasi der schnelle Aufriss. Den hat man ja als Rockstar relativ einfach.
Das stimmt, weil die ersten Gigs, die ich gemacht habe, das war in der 1966 war das. Ich bin gerade aus dem Internat geflogen, rausgeschmissen worden wegen subversiver Unterminierung der Autoritäten. Und das war auch richtig so, der Grund hat gestimmt. Und dann hat man ja sozusagen ein Consilium Abiundi, hat das geheißen, in einer euphemischen Art, ausgeworfen. Und When the Tigers Broke Free, sofort hat er mit Köhlmeier zusammen eine Rockband gegründet, die hieß auch noch The Blacks. Ja. Die irgendwie, weil man existenzialistisch veranlagt damals, haben Sartre und Camus nebenbei gelesen.
Ja, also Philosophie. Da merkt man ja, du hattest ja auch eine bürgerliche Tangente sozusagen. Philosophie, Psychologie, du hast es kurz erwähnt, du warst Professor am Gymnasium in Feldkirch. Ja. Also da ist einer Rockstar und Vorgruppe von Deep Purple und geht dann am Montag wieder und unterrichtet Geografie. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass es unter einen Hut passt.
Tut es eigentlich auch nicht. Drum hat das zweite Mal war es nicht Deep Purple, sondern die Nachfolgeband, David Coverdale und Whitesnake hieß White das Snake, damals. Ja. Mhm. Und in dieser Whitesnake-Tour durch ganz Österreich ist dieses Wort gefallen. Und ich habe gedacht, ja, du hast recht, man muss radikal sein in diesem Job. Man darf nicht irgendwo, ich habe das für die Mama und für den Papa, wirklich, die so lieb waren und mitgeholfen haben, das Studium bezahlen, das ich allerdings auch selber mitverdient habe, indem ich gespielt habe mit meiner Band und ab und zu am Bau gearbeitet habe und sonst wo in der Schweiz drüben, wo man ein bisschen mehr verdient hat als in Österreich. Und in der Zeit haben wir gedacht, na, entweder oder. Du kannst nicht auf deiner Seite der Bürger, der Brave sein, der du nicht bist. Mhm. Ich war damals schon ein Rebell. Mhm. Und ich möchte mich nicht irgendwie verstellen und verbiegen dauernd. Und ich mache mein Ding jetzt. Wurscht, was passiert. Meine Eltern sind fast in Ohnmacht gefallen, logisch, weil die wollten mich ja sogar als Universitätsprofessor haben und so weiter. Und plötzlich, wo es dann losgegangen ist und gleich die erste Solo-Single ein Welthit war, da haben sie angefangen, dann langsam ruhiger werden und so. Und vielleicht hat er doch recht, der Bur.
Video Live war das damals, genau. Ein wirklicher Mega-Hit, den man ja heutzutage so hört, als wäre er ja vorgestern entstanden. Das ist eine vollkommen zeitlose Scheibe sozusagen. Ja. Wenn du die hörst, es ist so in einer Disco, also oder selbst bis hin zur Kaiserwiesen jetzt, ganz aktuell zum Beispiel. Das ist ein Riesenhit, alles geht ab.
Genau, das stimmt. Das kommt aus der Hüfte geschossen und ja, so. Schon. Und dass das von einem Wiener und einem Vorarlberger ist, das sagt ja was.
Ja, genau. Also wir kommen ja auch noch zu deiner Parallelität mit Michael Köhlmeier, das hast du schon erwähnt. Aber vorweg ein Blick zurück auf deine Kindheit und Jugend. Hohenems, im Rheintal gelegen, in der Nähe von Dornbirn und Bregenz, also dort, wo Vorarlberg eigentlich eine einzige große Stadt ist. Genau. Dort kommst du her, entstammst eben einer Lehrerfamilie und bist aufgewachsen im miefigen, würde man jetzt fast sagen, Vorarlberg der 50er und 60er Jahre. Und dann kommt so ein Rebellentyp wie du daher und versucht, da das aufzubrechen. Was habt ihr angestellt?
Wir haben viel gelesen und wir waren sensible Mitbürger. Wir haben gecheckt, erstens mal in der Theorie, was anders möglich wäre, Alternativen. Wir haben auch das Kapital gelesen damals von Marx. Mhm. Und zwar wirklich alle drei Bände versucht durchzurackern. Mhm. Wir haben noch nicht alles verstanden damals. Ich habe damals, als ich Martin Heidegger gelesen habe, auch noch nicht jedes Wort verstanden. Aber wir waren auf dem Weg zur Wahrheit irgendwo. Und wir haben uns gedacht, nach zwei Weltkriegen mit 100 Millionen Toten und jetzt noch immer ein paar Nazis in den neuralgischen Stellen drin, auch in Vorarlberg. Bis 1976 war einer der wichtigsten Beamten, ein gewisser Elmar Grabherr in Vorarlberg, eigentlich der wichtigste Beamte damals, ja auch Lehrer besetzt, Lehrerstellen besetzt hat und so weiter. Es war ein Nazi, ein Vollnazi, der zum Teil den Hitler rechts überholen wollte. In Schriften. Da gibt es Beispiele und ein ganzes Buch drüber über ihn. Und das waren die Dinge, die uns unheimlich aufgewühlt haben. Beide, Kölmer ja und mich auch. Und dementsprechend haben wir uns dann auch verhalten. Und natürlich das, was wir in der Musik oder am Anfang gemacht haben, waren Nonsens-Sachen und einfach unterhaltendes Zeug. Ohofer Adelberg oder der Strumpfband.
Ja, herrlich, Ohofer Adelberg. Das ist ja von euch, oder? Ja. Ich meine, das ist in der Zwischenzeit eine Hymne geworden, wo jeder mitsingt. Ja. Das ist die heimliche Landeshymne, würde ich jetzt einmal sagen. Das hat ja ein bisschen was Kabarettistisches auch.
Absolut. Das war ironische, also eine Persiflage über die volkstümlichen Lieder.
Ja.
Es gibt ja auch herrliche, volkstümliche Musik mit hartem Tee in Vorarlberg und wie überall. Tolle Musik, die ich auch sehr mag. Ich habe sogar eine LP einmal gemacht, wo ich nur solche alte Sachen drauf habe. Müsli, Gango, Schlafe und so weiter. Wunderschöne alte Lieder. Cool. Und wir haben aber die Doofkappen persiflieren wollen. Und andererseits aber in diesem Lied trotzdem unsere euphorische Liebe zu diesem wunderschönen Ländle auch zeigen wollen.
Ist es ja de facto.
Das ist am Schluss geblieben, weil am Anfang haben die Leute geschumpfen, so, was soll das da? Dort, wo die Wälder sinnlos rauschen, bei uns raus, sinnvoll, nicht sinnlos und so weiter. Und es ist, jetzt ist ein Volkslied.
War Gesellschaftskritik eigentlich, es ist ein Volkslied geworden, wie so oft. Ja, Anerkennung als Rockstar zu bekommen, das ist ja oft in den eigenen vier Wänden am allerschwierigsten, bei den Eltern zum Beispiel. Du hast einmal gesagt, dein Vater hat kein einziges deiner 3000 Konzerte besucht.
Ja.
Schmerzt, nehme ich an, oder?
Hat geschmerzt, muss ich sagen. Aber ich habe von Anfang an irgendwo gespürt, dass er mich halt auf seine Art liebt. Er wollte, dass ich, er hat also eine harte Geschichte hinter sich gehabt. Er ist im Krieg, ist er desertiert, wollte nicht für den Hitler kämpfen und das hat natürlich Sorgen gemacht der Mama, die dann später, wo alle möglichen Unterstützungen entzogen worden sind und so weiter und er ist zu den griechischen Partisanen übergelaufen und bin sehr stolz eigentlich auf ihn, immer gewesen, dass der ein Antifaschist war in Zeiten, wo man dafür hat sterben müssen können.
Du bist ein sehr politischer Mensch.
Sehr politisch.
Ja, sehr Mensch, politisch. Auch im Vorgespräch, was wir gesagt haben, dich ärgern aktuelle Zustände zum Beispiel auch sehr. Selbstbedienungsmentalität, all das, was man der aktuellen Politik teilweise auf Bundesebene vielleicht vorwirft.
Ja.
Wieso bist du denn eher Mitte links tickend?
Es ist eigentlich auf der Hand liegend. Meine Mama war ein Dollfuß-Fan. Mhm. Das sagt ja schon einiges.
Ja,
sie war Religionslehrerin. Als ein tiefschwarzes Haus, aus dem ich komme. In Vorarlberg waren 90% oder 95% tiefschwarzes Haus.
Du hast ja Schriftsteller auf der linken Ebene gerade erwähnt, philosophische Zugänge sozusagen. Also du hast dich einfach inhaltlich mit den Dingen beschäftigt und wenn man das tut, wird man ja meistens dann eher ein bisschen linkslastiger sozusagen.
Ja, es ist meistens so. Mhm. Das Pendel schlägt zuerst einmal zu weit aus, immer. Mhm. Oder weil man in der Jugend drinnen zuerst einmal Vollgas gibt. Und später kommt man dann drauf, ja, es war nicht ganz unrichtig im Ansatz, aber man muss sich irgendwo in der Balance dann in der Mitte treffen und versuchen, die Balance auch in der Gesellschaft herzustellen. Und da muss man argumentativ vorwärts gehen und so weiter. Und das haben wir ziemlich früh kapiert irgendwie. Wir haben beide damals fast kotzen müssen über gewisse Dinge, die passiert sind. Der Kühlmeier hat damals für einen Rundfunk gearbeitet, Anfang der 80er Jahre, kann ich mich erinnern, hat er mit einer, der wichtigsten damals und am meisten geehrten Schriftstellerin ein Gespräch geführt für einen Rundfunk. Und die hat damals, 1981 war es, glaube ich, noch immer den Holocaust in Zweifel gezogen und so weiter. Und das und trotzdem ist sie dauernd geehrt worden.
Das prägt
und weißt du, das prägt.
Das prägt.
Da kriegst du so eine Wut. Ich war mit dem Kühlmeier und mit seinem Papa damals, 1973, ich weiß noch genau, der Allende ist in der Zeit umgebracht worden. Es kommt ja alles irgendwie zusammen, oder? Und das von der Amerikaner gepushte Regime, Pinochet und so weiter. Und 1973 sind wir in Auschwitz gewesen. Und ich bin dem Vater von Micky ewig dankbar, dass er uns dorthin geführt hat.
Micky ist der Kühlmeier. Ja.
Dass er uns dorthin geführt hat und dass wir das uns ansehen können. Wir sind durch alle Baracken durch und durch jede einzelne Baracke in Birkenau, um einfach das einmal auch physisch zu erleben. Physisch wenigstens die Erinnerung heraufzuholen irgendwie. Und das war so beeindruckend für uns, dass man auch geprägt ist dann in der Studenten Bewegung dann und so weiter, dann geht man in gewisse Richtungen.
Ja, ein sehr politisches Interview, wie das mit dem Reinhold Bigler, also der Kohlmeier und du, ihr habt da ganz schön sozusagen umgerührt. Ja. Machen wir einen Switch in deine zweite Ära nach der einzigen des Rockstars. Kamen ja dann auch sehr viele Drehbuchautorenaufträge und auch Bucherfolge. Gleich zu Beginn, auch dazu wieder voll eingeschlagen, fast eine Parallele zu Video Live, Der Atem des Himmels, ein Bestseller von dir verfasst über die sehr dramatische Lawinenkatastrophe im großen Walzertal. 1954 ist es gewesen. Du hast das sehr persönlich anhand eines Einzelschicksals beschrieben, aber es war die Tragödie, die Frau Adelberg ja jahrzehntelang in den Bann gezogen hat.
Genau. Auch das hat mir ein Leben lang begleitet, weil 1954 war ich 4 Jahre alt und meine Mama, zum Teil die Geschichte meiner Mutter, 1954 bin ich in Sonntag gewesen bei der besten Freundin von der Mama, die immer noch drinnen gelebt hat. Und die hat mir dann erzählt, wie hier auf dem Balkon aufgestapelt die Leichen gelegen sind, wie Holzscheite. Das hat mich als Kind schon so, dieses Bild ist mir nie mehr weggegangen. Und warum das alles passiert ist und weil der Lawinenschutz damals einfach nicht wichtig war und so weiter. Und die Walser sich schon vor 700 Jahren immer beinhart in die Lawinenhänge hineingebaut haben und so. Interessante Geschichte, hartes Volk, ein Herrenvolk irgendwo, aber nicht wie der Hitler das gemeint hat, sondern Leute, die in der Natur draußen stehen und glauben, sie können auch der Natur Befehle erteilen.
Ja, das war ein Riesenerfolg von Haus aus, nicht nur als Buch, sondern dann eben auch als Kinofilm von dir produziert, wie ja viele Filme gefolgt sind. Etwa ein paar Jahre danach, 2017 ist es dann gewesen, Erik und Erika, ein auch typisch österreichisches Thema, ÖSV, Skifahren. Es war der berühmte Skifahrer Erik Schinecker, zuerst aber Erika. Mhm. Und du hast diese sozusagen Geschlechtswandlungsphase begleitet und sehr emotional dargestellt.
Muss man auch, weil es war hochemotional, die ganze Geschichte. Erst einmal bin ich ein totaler Freak, was Extremisten überhaupt anbelangt im Sport. Mhm. Ich liebe die Abfahrer vor allem und die Abfahrerinnen. Die riskieren ihr Leben, nicht nur ihre Knochen. Also ich kann mich erinnern, in den 60er, 70er Jahren, da sind noch Leute gestorben, Michel Bosson oder wie der geheißen hat damals. Da sind Leute gegen die Wand gefahren, gegen die Bäume gefahren, obwohl das nicht alles so abgesichert war wie jetzt. Und ich verehre den Reinhold Messner und den Haberler und so weiter, die da ungeheuerliche Dinge getan haben und über ihre Grenzen gegangen sind. Und der Schinecker, die Erika Schinecker noch, er war ja nie ein Mädchen eigentlich. Das war ja nur... Das war keine Geschlechtsumwandlung, sondern eine Richtigstellung, weil sein Penis war nach innen gewachsen. Das gibt's auch ganz selten. Und das wurde korrigiert, sonst war da nichts. Aber in der Zeit vorher musste er das Frauenleben leben. Was eine hochinteressante, psychologisch interessante Geschichte ist, wenn jemand ein Mensch, ein Wesen, beides sein muss. Und zwar mit allen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen und so weiter. Mhm. Genau. Ja. Und das hat mich irre interessiert und darum muss es emotionalisiert werden. Es war ja eh hochemotional sowieso.
Und ja. Erik, hochemotional, weil du das sagst, wer hätte das damals gedacht, 2017 ist es gewesen, kurz danach eine traumatische Erfahrung für uns alle, der Lockdown, die Pandemiephase. Ja. Nicht nur in Österreich, eine drastische Erfahrung, auch etwa in New York. Mhm. Deine Tochter Laura, zu der wir noch kommen werden, hat dich aus New York lebend damals immer wieder mit Bildern versorgt, aus einer vollkommen leeren Stadt. Und das hat dich zu diesem Buch Die Liebe im leisen Land verführt sozusagen, wo du die Geschichte eines Ehepaars beschreibst, das im Lockdown eng aneinander gekettet, eigentlich zufrieden miteinander, draufkommt, ui, da ist der Wurm drin, Selbstzweifel und Ängste plötzlich.
Genau, was viele Leute erlebt haben. Wenn die, und ich habe deswegen New York genommen, einerseits, weil meine Tochter mir die Bilder immer geschickt hat und das sehr suggestiv war, andererseits, weil das ein Wiener ist, der hier eine Amerikanerin geheiratet hat, das habe ich auch, diesen Kulturclash, der hat mich auch sehr interessiert, denn dieses Paar gibt's ja in Wirklichkeit auch, nicht so, wie ich beschrieben habe. Ja. In der Hauptfigur stecke eher ich auch selber drin, aber nur zum Teil.
Sind das deine Lockdown-Erfahrungen, die du da drin noch ein bisschen einfach arbeitest?
Zum Teil, ja. Schon, ja. Zum Teil, psychologisch. Also nicht, dass die Leute jetzt meinen, hast du Probleme mit deiner Frau?
Nein. Wir kommen zur Beatrix Edoch. Ja. Das würde mich jetzt wundern, so wie du sie immer bezeichnest. Aber trotzdem, der Lockdown war auch für dich wahrscheinlich eine extreme Erfahrung.
Oder? Ja, aber nicht extrem im Sinne von, boah, mir ist so schlecht gegangen, überhaupt nicht. Ich bin immer wieder im Lockdown, im Freiwilligen.
Ja.
Also wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich ein Drehbuch schreibe, dann bin ich mönchisch. Dann bin ich, hau mir auf eine Alp auf oder ich bin ganz allein daheim und schreibe in meinem Kammerl. Das ist, und das andere ist, wenn ich einen Film drehe, dann ist Teamarbeit, dann ist alles sehr kommunikativ und so weiter. Und wenn ich auf Tour bin mit meiner Band, was ich jetzt immer noch mache, dann bin ich Rockstar, Baby.
Ja, das ist sehr cool. Da gibt es die Aufnahme von dir aus der Gegenwart. Du lässt voll die Sau raus da vorne, die Menschen gehen ab. Also die Power bringst du wie damals in die 70er Jahre. Dazwischen ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie geht das?
Das ist Freude und Lust an dieser geilen Musik. Mhm. Es ist einfach so. Schau mal den Mick Jagger an.
Ja.
Oder den Keith Richards und die ganzen Jungs.
Ja.
Der Ringo Starr hat jetzt kurz aufhören müssen, die Tour, weil er Corona gekriegt hat.
Ja.
Aber der ist 82 und ist auf Tour. Mhm. Mick Jagger ist 79. Schau mal die Totalen an. Wenn man den auf der Totalen sieht, auf der Bühne, er bewegt sich haarscharf, genau gleich wie vor 50 Jahren, bitte.
Ja.
Und das geht natürlich, wenn er einen Whisky in der Hand hat, er hat nie mehr einen Whisky in der Hand gehabt, in den letzten 20 Jahren.
Mhm.
Weil er hochprofessionell und diszipliniert trainiert natürlich. Und
jetzt ein Hochsprung. Der trainiert wirklich. Also ich war am letzten Stones-Konzert in Wien im Stadion.
Ja.
Der Mann legt dort Kilometer zurück, indem er auf der Bühne hin und her läuft und singt dazu.
Ich weiß, was das heißt. Ganz genau. Und das ist für mich ein Vorbild, so einer.
Cool.
Ja, das ist cool.
Ja, also großartig. Nein, also deine Geschichten, die Menschen kommen, es ist voll, sie gehen alle ab. Das muss wunderschön sein, wenn man quasi aus seiner Jugend Dinge hervorkrampt.
Ja.
In der Zwischenzeit bist du gefeierter Filmemacher, produzierst viel auch für den ORF, schreibst Bücher, produzierst Kinofilme und trotzdem ist die erste Vergangenheit eine, für die man sich nicht nur nicht genieren muss, sondern die weiterhin die Hallen füllt.
Das ist vor allem das Geilste. Auf der Bühne stehen, auf der Donauinsel in Wien,
ja,
und 100.000 singen deinen Song mit und du hast Mikrofon aus. Das ist einfach geil.
Das ist geil.
Verstehst du? Das ist Sex.
Das ist Sex. Du hast ja gesagt, das kann man mit Sex vergleichen.
Ja, klar.
Ja, apropos Sex. Vor 36 Jahren, also ziemlich genau zur Hälfte deines jetzigen Lebens, hast du die Beatrix kennengelernt. Jetzt haben wir ja schon gehört, du wolltest unter anderem Rockstar werden, um deinen Sexualtrieb möglichst vielfältig ausleben zu können. Ich sage das jetzt einmal einfach sehr froh. Und dann sie, die ehemalige Miss vor Adelberg, und ihr seid das unzudrängliche Paar, der, und das finde ich schon sehr spannend, du hast dir damals für eine Fernsehsendung Professor Rock'n'Roll ins Drehbuch eine schöne Frau reingeschrieben. Und dann kam sie und das war der Beginn eurer Liebe.
Genau so war es. Wir haben uns vor der Kamera verliebt. Wirklich, das können wir unserem Kind jetzt zeigen. Die Laura kennt die Szene natürlich, weil ich brauchte damals für irgendeine imaginäre Figur ein Mädchen, das ausschaut wie die Nofretete, die ägyptische Königin. Und dann haben die Leute gesagt, beim ORF in Vorarlberg, da haben sie gesagt, oh, die jetzige Miss Vorarlberg, die schaut genauso aus, die hat da so wunderschöne Bo Derek-Frisur, hat das geheißen damals, mit den Zopferl und so. Und die zeigen mir das Foto und gesagt, ja, genau. Ja, am nächsten Tag ist es passiert, ich komme in die Garderobe hinein und ich mache nur die Tür ein bisschen auf und sehe sie im Garderobenspiegel drin und kriege einen Herzinfarkt praktisch, einen lebenslänglichen. Und ihr ist genauso gegangen, nur ein Blick.
Wahnsinn.
Und es gibt halt solche Dinge, mein Gott.
Das ist wunderschön.
Es ist ja nicht so, dass dann alles dauernd Sonne-Eier-Kuchen oder
klar,
whatever ist. Aber
gut, ich 36 liebe sie. Jahre ist einmal eine gewaltige Zeit. Weil du sagst, du liebst sie. Da gibt es ja wirklich Ausdrücke von jemand, der seine erste Lebenshälfte offenbar ganz anders zugebracht hat als die zweite. Wenn du sagst, meine Frau dirigiert mein Leben, Beatrix ist meine Göttin.
Ja.
Das ist ja die Wandlung vom Saulus zum Paulus, vom sozusagen Frauenschwarm zum treu liebenden Ehemann.
Also in der ersten Zeit, wie gesagt, das erste Konzert war 1966, habe ich nicht ganz zu Ende erzählt, war im Gasthof mit der Kassen Stern in Frastanz
in
Vorarlberg. Und nach dem Konzert dort, der Blacks waren wir damals, sitzt die Kellnerin auf meinen Schoß. Es ist wirklich so, ich habe es schon tausendmal gesagt. Aber man sagt, ja, es funktioniert ja wirklich. Weißt du,
gut, ich habe mir gedacht... Wolltest du oder so? Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Kellnerinnen. Ist es eine Kellnerin, von der man wollte, dass sie am Schoß ist?
Ja, ganz eine hübsche war es, eine ganz eine süße. Aber es ist interessant, dass ich war im Internat. Ich habe 4 Jahre lang im Internat Nächte erlebt und ich denke, wo bin ich überhaupt? Mhm. Prügelstrafe und was ich was alles. Und ihr müsst zur Stoßgebet beten, wenn ihr eine Frau seht und so weiter. Ja? Also das vollkommene Gegenteil. Mhm. Und dann sehnst du dich nach dem Ultra-Ausbruch. Mhm. Und der war dann natürlich. Mhm. Ist nicht so, dass ich immer Weiber, mhm. so ein Quatsch.
Du warst eher ein Spätberufer dann sozusagen.
Ja,
weil du im Internat da quasi eine Kasernierung stattgefunden
genau,
hat.
Genau so. Mhm. Und dann kommst du außer mit 15 und spielst Rock'n'Roll und du merkst genau, das war ja damals wie ein Fanal. Freunde, hier ist das Leben. Hier kommt die große Freiheit auf euch zu und auf die Mädels auch natürlich.
Ja, ja, klar.
Und klar hat man dann probiert, bin ich durch die Gegend gezogen, ist ja klar.
Gut, da war ja einiges an Zeit, weil zwischen 15 und 36 geht sich ja doch einiges aus. Das waren 20 Jahre sozusagen Rock'n'Roll.
Ja, nicht ganz so lange. Ich bin ja mit die Beatrix 82, glaube ich, kennengelernt.
Okay, ein bisschen früher. Und, na, ja, gut. Und also über 30 warst du schon.
Ja.
Ja, na gut.
Ich bin ein braver Ehemann. War und bin ein braver Ehemann.
Ja, das
und
sagst
einfach,
du immer.
Weil ich, weil,
ist das so?
Das muss man auch radikal dann sein. Ich bin auch in der Hinsicht radikal gewesen. Man denkt, was soll ich diesen Menschen verletzen, wenn ich zwischendurch mit einer schönen Frau ins Bett gehe oder so. Ich könnte, es sind damals vor den Hotelzimmern ab und zu mal schon Mädels und keine Schirchen gewesen.
Ja, gut, 82, da warst du ja wirklich am Höhepunkt deines Erfolgs. Also du warst der Hitparadenstürmer, warst eben international unterwegs. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da warst du dann treu.
Ja.
Respekt.
Ja.
Gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Ja, Laura, euer beider Stolz, 27 Jahre ist sie gerade, geht ja auch durch die Medien als Schauspielerin, auch als Model. Ist das für dich sozusagen der Inbegriff dessen, dass man das Gefühl hat, man hat eigentlich alles richtig gemacht?
Ja, sowas kann man natürlich nicht. Ich meine, der Satz stimmt, faktisch. Mhm. Aber das ist auch ein Glück einfach. Das ist einfach ein großes Glück. Natürlich sollte das der I-Punkt auf unsere Liebe sein. Wir haben uns das ja gewünscht. Und dann passiert es auch wirklich. Nämlich alleine Laura. Mhm. Und das war für uns, ja, das war wirklich der I-Punkt auf diese Liebe. Und das ist jetzt noch so, weil das ist, ich genieße einfach jeden Tag, jede Minute, wenn dieser Mensch bei uns ist. Das ist so ein glückliches Wesen, auch wenn, obwohl sie auch solchen Rollercoaster-Fahrt hinlegen muss dauernd. In diesem Geschäft weiß ja nie, was passiert. Und trotzdem ist es so eine Einigkeit da und eine Wärme und eine Relaxedheit und wir schaffen alles Gefühl.
Wunderschönes Schlusswort, fast Tränendrüse jetzt am Ende, genauso wie es sich gehört. Reinhold Bilgeri, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Amen. Fest.